Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 12 bis 15 der Sure 19, Maryam.
Ya Yahya, خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا
Gott hatte Zacharias, der alt geworden und dessen Frau unfruchtbar war, einen Sohn geschenkt. Jahja, bzw. Johannes, wie er im deutschsprachigen Raum genannt wird. Johannes aber wurde mit der göttlichen Prophetschaft betraut und versehen mit hoher Klugheit und Erkenntnis. Doch nicht nur das zeichnete ihn aus, sondern noch einiges andere. Doch hören Sie selber. Suche Zuflucht bei Gott, vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Und Gott wies Jahja Johannes an. O Jahja, nimm nun voller Kraft und Festigkeit das Buch Gottes an dich. Und wir betrauten ihn mit der Prophetschaft und gaben ihm Verstand, Klugheit und Erkennen schon im Kindesalter. Und schenkten ihm von uns Erbarmen und Freundlichkeit für seine Mitmenschen und ein reines Herz und Reinheit in Tun und Lassen. Voller Tugend und Ehrfurcht vor Gott war er, voller Güte und Freundlichkeit Vater und Mutter gegenüber, ohne Hochmut, Dünkel und Widersetzlichkeit. Salam, Heil und Frieden, war mit ihm am Tag, da er geboren ward, am Tag, da er starb und am Tage, da er auferstehen wird.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen, guten Abend, verehrte Damen und Herren, hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Die Sendungen des deutschen Programms können Sie jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit über die Frequenz 7300 kHz im 41 Meter Band empfangen. Unser tägliches Programm sowie unsere aktuellen Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge können Sie auch über unsere Website parstoday.com/de abrufen. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm am Mittwoch, dem 7. April 2021, gleich dem 18. Farvar, den 1400 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Anschließend geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie eine weitere Folge aus unserer Sendereihe »Sinnvolle Wegzeichen besonnen gelegt«. Dann geht es weiter mit unserem Sonderbeitrag »Die Zeit – Gelegenheiten, die nicht zurückkehren«. Wir wünschen Ihnen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Araghchi gibt Bildung von zwei Arbeitsgruppen für Sanktionen und Nuklearfragen bekannt. China, USA müssen alle Sanktionen gegen Iran aufheben. Iran hat 55 Kilogramm 20-prozentigen Urans produziert. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Araghchi gibt Bildung von zwei Arbeitsgruppen für Sanktionen und Nuklearfragen bekannt. Der stellvertretende iranische Außenminister hat die Bildung von zwei Arbeitsgruppen für Sanktionen und Nuklearfragen bekannt gegeben, um die Rückkehr ins Atomabkommen zu ermöglichen. Abbas Araghchi sagte am Dienstagabend über das Treffen der gemeinsamen JCPOA-Kommission in Wien, die Arbeitsgruppe für Sanktionen soll die Maßnahmen festlegen, die die USA in Bezug auf die Aufhebung der Sanktionen ergreifen müssen, und die Nuklearbeitsgruppe legt die Schritte fest, die Iran unternehmen muss, um zur vollständigen Umsetzung des Abkommens zurückzukehren. Er fügte hinzu, es wurde vereinbart, dass diese Arbeitsgruppen ihre Beratungen bis Freitag fortsetzen. Wenn Fortschritte erzielt werden, wird die Arbeit fortgesetzt. Der iranische Vizeaußenminister hob hervor, dass es sich bei den laufenden Gesprächen um technische und rechtliche Beratungen darüber handle, wie die USA und danach Iran ihre Verpflichtungen aus dem JCPOA umsetzen werden, und fügte hinzu, es gibt keine Verhandlungen über den JCPOA selbst, geschweige denn über Fragen außerhalb dieses Abkommens. Wenn die USA und die G4+1 andere Wünsche im Kopf haben und in Zukunft weiterführende Gespräche führen wollen, ist das nicht unser Problem. Die Position der Islamischen Republik Iran ist klar und deutlich, und es gibt keinen Dialog mit ihnen über andere Themen, sagte er und fügte hinzu, bei unseren aktuellen Verhandlungen gibt es nur eine Diskussion darüber, wie die Verpflichtungen des JCPOA umgesetzt werden können. Der JCPOA selbst muss nicht verhandelt werden, da die Verhandlungen bereits abgeschlossen und beendet sind. Bei der Umsetzung der Verpflichtungen diskutieren wir überhaupt nicht über ein schrittweises Vorgehen. Alle Maßnahmen müssen mit einem Schritt umgesetzt werden, mit einem Schritt, den wir endgültiger Status nennen. Es gibt keine schrittweise Umsetzung, es gibt keine direkten Verhandlungen mit den USA und es gibt keine Verhandlungen über den JCPOA hinaus. Die 18. Sitzung der gemeinsamen JCPOA-Kommission fand am Dienstag in der österreichischen Hauptstadt Wien unter Beteiligung von Delegationen der G4+1-Länder sowie Irans statt. Die erste Gesprächsrunde endete nach einer Stunde und beide Seiten einigten sich darauf, die Konsultationen auf Expertenebene fortzusetzen. Die iranische Delegation wurde von Seyed Abbas Araghchi, dem iranischen Vizeaußenminister, geleitet und Enrique Mora, der stellvertretende Generalsekretär des Auswärtigen Dienstes der EU, vertrat die Europäische Union. Vertreter aus Großbritannien, Frankreich, Deutschland und Russland und China nahmen ebenfalls an dem Treffen teil. China, USA müssen alle Sanktionen gegen Iran aufheben. Das chinesische Außenministerium hat betont, die USA müssten bedingungslos zum gemeinsamen umfassenden Aktionsplan des Atomabkommens zurückkehren und alle illegalen Sanktionen gegen Iran aufheben. Mit Hinweis auf die Sitzung der gemeinsamen JCPOA-Kommission in Wien sagte Zhao Lijian, der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, vor Reportern in Peking, der Atomstreit stehe nun in einer kritischen Phase und China unterstütze die Sitzung der gemeinsamen JCPOA-Kommission, um die Aufhebung der US-Sanktionen sowie die erneute Umsetzung der Verpflichtungen aus diesem Abkommen durch Iran zu erörtern. Er brachte die Hoffnung auf eine Einigung zwischen den JCPOA-Vertragsseiten zum Ausdruck und fügte hinzu, der einseitige US-Ausstieg aus dem JCPOA ist der Hauptgrund für die aktuelle Krise. Außerdem hoffte er, dass alle JCPOA-Vertragsseiten die USA auffordern werden, konkrete Maßnahmen zur Aufhebung der Sanktionen zu ergreifen und neben Iran die Wiederbelebung des JCPOA so schnell wie möglich anzustreben. Der Sprecher des chinesischen Außenministeriums wies außerdem auf die konstruktive Rolle Pekings bei der Wahrung des Atomabkommens mit Iran hin und versprach, China werde seine Bemühungen um die Wiederbelebung des JCPOA fortsetzen. Iran hat 55 Kilogramm 20-prozentigen Urans produziert. Nach der Umsetzung des Gesetzes, strategische Maßnahmen zur Aufhebung von Sanktionen und zum Schutz der Interessen der iranischen Nation hat Iran mit seinen fortgeschrittenen Zentrifugen bisher 55 Kilogramm auf 20% eingereicherten Urans produziert. Dies sagte der Sprecher der iranischen Atomenergieorganisation Behruz Kamolvandi am heutigen Mittwoch in einem Interview mit IRIB. Dem Beschluss des iranischen Parlaments zufolge ist die iranische Atomenergieorganisation verpflichtet, auf 20% eingereichertes Uran für friedliche Zwecke zu produzieren und jährlich mindestens 120 Kilogramm davon im Land zu lagern. Die iranische Atomenergieorganisation muss nach dem Bedarf des Landes an Uran, das auf über 20% eingereichert ist, für eine friedliche Verwendung unverzüglich und vollständig decken können. Wir sind fast auf halbem Weg und können mit diesem Prozess das Ziel in weniger als 8 Monaten erreichen, fügte Kamolvandi hinzu. Die Kapazität für die Produktion des auf 20% eingereicherten Urans sei laut Statistiken 30% höher als die Kapazität vor der Unterzeichnung des Atomabkommens JCPOA, erklärte der Sprecher der iranischen Atomenergieorganisation. Wir haben jetzt eine Kapazität von ungefähr 16.500 SWU zur Anreicherung von Uran. Vor der Unterzeichnung des JCPOA waren es 12.500 SWU, so Kamalwandi weiter. Er wies zudem auf die Herstellung neuer, fortschrittlicher Zentrifugen in den vergangenen Jahren hin und sagte, obwohl die Zahl unserer Zentrifugen heute reduziert ist, hat unsere Uranproduktionsrate sich aufgrund der Verwendung von Zentrifugen der neuen Generation wie IR6, deren Kapazität 8-mal größer als die Kapazität der Zentrifugen der ersten Generation ist, erhöht. Derzeit seien 1000 IR2M-Zentrifugen im Einsatz und eine Kaskade von IR4-Zentrifugen werde derzeit installiert, ebenso wie eine zweite Kaskade dieser Zentrifugen, so der Sprecher der iranischen Atomenergieorganisation weiter. Kamolvandi hob hervor, wenn wir zuvor 9 Tonnen Material ins Ausland geschickt haben, so besitzen wir nun 5 Tonnen Material und können sagen, dass wir schnell alles bekommen, was wir wollen. Wir werden schnell in einer Lage sein, die besser als die Situation vor der Unterzeichnung des JCPOA ist. Iran und die IAEA haben am 21. Februar 2021 vereinbart, die Umsetzung des Zusatzprotokolls und den Zugang der IAEA-Inspekteure im Rahmen des JCPOA in Iran insgesamt auszusetzen und nur die im Rahmen der Sicherungsvereinbarung vorgesehenen Kontrollen umzusetzen. Dementsprechend wird nach dem vom iranischen Parlament verabschiedeten Gesetz der Agentur kein außerordentlicher Zugang zu den iranischen Nuklearanlagen mehr gewährt. Einschränkung des Verkehrs zwischen Iran, Irak und Türkei wegen Corona-Ausbreitung. Der stellvertretende iranische Innenminister für innere Sicherheit gab die Einschränkung des Verkehrs von Iran in den Irak und in die Türkei aufgrund der starken Verbreitung der englischen Variante des Coronavirus bekannt. Hossein Zolfarori, der stellvertretende Innenminister für innere Sicherheit und Disziplinarangelegenheiten der Islamischen Republik Iran, gab am Dienstag die 2-wöchige Ausweitung der Verkehrsbeschränkungen zwischen Iran und Irak bekannt und sagte, dass in der Vergangenheit dem Irak schon Beschränkungen auferlegt worden waren, die nicht nur in Fällen der Notwendigkeit des Handels und des Warenaustauschs galten. Er fügte hinzu, mit Zustimmung von Präsident Hassan Rouhani sowie dem Gesundheitsminister und Leiter des Nationalen Stabes der Corona-Bekämpfung Said Namaki ist auch die Einreise in die Türkei verboten, außer in Handels-, Warenaustausch- und Dringlichkeitsfällen. Der stellvertretende Innenminister für Sicherheit und Disziplinarangelegenheiten der Islamischen Republik Iran erklärte auch, dass alle touristischen Reisen in die Türkei seit Montag entsprechend den Gesundheitsprotokollen abgesagt wurden und nur noch der Handels- und Güterverkehr erlaubt sei. Mit dem Ausbruch der britischen Corona-Variante in Iran haben die Infektionszahlen in den letzten Tagen in Iran erheblich zugenommen. Saudi-Arabien, King Khaled Airbase von jemenitischer Drohne angegriffen. Die UAV-Einheit der jemenitischen Armee hat mit zwei Drohnen vom Typ Qasef K2 kritische Positionen auf der King Khaled Airbase in Saudi-Arabien angegriffen. Dies gab Yahya Sari, der Sprecher der jemenitischen Streitkräfte, am Dienstagabend bekannt. Er sagte, der Angriff sei eine Reaktion auf die anhaltenden saudi-arabischen Angriffe und die grausame Blockade des Jemen. Saudi-arabische Medien bestätigten am Dienstagabend den Drohnenangriff der jemenitischen Armee und der Volkskomitees auf die Airbase im Süden Saudi-Arabiens. Sie berichteten, das Land sei von einer jemenitischen Drohne angegriffen worden und behaupteten, die Drohne sei über Khamis Mus'haid im Süden Saudi-Arabiens abgefangen und zerstört worden. Die ausgeweiteten Angriffe der jemenitischen Armee und der Volkskomitees erfolgten eine Woche, nachdem der Führer der Ansarullah-Bewegung, Abdul Malik Badreddin al-Husi, anlässlich des Nationaltages des jemenitischen Widerstandes die Fortsetzung der jemenitischen Angriffe tief in saudisches Gebiet gefordert hatte. Al-Husi hatte gesagt, dass die Jemeniten nicht auf die Erlaubnis warteten, diejenigen anzugreifen, die sie angriffen und Tausende von ihnen töteten. Mohammad al-Bahriti, ein Mitglied des obersten politischen Rates der jemenitischen Ansarullah-Bewegung, hatte zuvor als Antwort auf den angeblichen Friedensplan des saudischen Außenministers gesagt, dass wir weiterhin tief in saudisches Gebiet angreifen werden, bis der vollständige Frieden erreicht ist und der saudische Krieg gegen den Jemen gestoppt wird. Der saudische Informationsminister Majid al-Rasabi gab letzte Woche zu, dass sein Land seit Beginn seiner Offensive im Jemen von 359 ballistischen Raketen und 589 Drohnen angegriffen worden sei. Am vergangenen Freitag setzten die jemenitischen Streitkräfte 6 Drohnen ein, um die Ölfabrik Aramco in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad anzugreifen. Sudan hebt Sanktionsgesetz gegen Israel auf. Der sudanesische Ministerrat gab am Dienstagabend bekannt, dass er die Aufhebung des Sanktionsgesetzes von 1958 gegen Israel genehmigt hat. In einer Erklärung des sudanesischen Ministerrates heißt es, mit dieser Resolution wird das Sanktionsgesetz von 1958 gegen Israel aufgehoben. Der Sudan behauptete in der Erklärung, unsere Position zur Bildung eines unabhängigen palästinensischen Staates im Rahmen der Zwei-Staaten-Lösung bleibt fest. Die Entscheidung bedarf noch der Genehmigung einer gemeinsamen Sitzung des souveränen Rates und des Kabinetts, die als vorläufige gesetzgebende Körperschaft des Sudan fungieren. Das zionistische Regime und der Sudan haben im Oktober 2020 die Normalisierung ihrer Beziehungen durch die Vermittlung der damaligen US-Regierung unter Donald Trump bekannt gegeben. Der Sudan war nach den Vereinigten Arabischen Emiraten VAE und Bahrain das dritte arabische Land, das nach den politischen Beziehungen die Wirtschafts- und Handelsbeziehungen mit dem zionistischen Regime wieder aufgenommen hat. Das iranische Außenministerium kritisiert das von den USA vermittelte Abkommen zwischen dem israelischen Regime und dem Sudan und bezeichnete es als Lösegeld, das Khartoum als Gegenleistung dafür gezahlt hat, dass Washington es von der schwarzen Liste der staatlichen Sponsoren des Terrorismus streicht. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es teils bewölkt bei Temperaturen um 22 Grad Celsius. In einigen weiteren Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 17 Grad, Mashhad 18 Grad, Esfahan 21 Grad, Shiraz 20 Grad und Bandar Abbas 29 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Hier ist Teheran, Sie hören die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, nun geht es weiter mit einem Musikstück unter dem Namen Boto Sabzam, mit der ungefähren Übersetzung Mit dir bin ich grün von Bahrome Hasiri. Viel Spaß!
Yo!
Verehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer weiteren Folge aus unserer Sendereihe Sinnvolle Wegzeichen besonnen gelegt. Gute Unterhaltung.
Sinnvolle Wegzeichen, besonnen gelegt. Von den großen Persönlichkeiten des Islams fanden nur der Prophet Salawatullah alaih und Ali, Friede sei mit ihm, die Möglichkeit, einen Staat auf der Basis der Gerechtigkeit zu gründen. Der Prophet Salawatullah alaih leitete einen solchen Staat 10 Jahre in Medina und Imam Ali, Friede sei mit ihm, 4 Jahre und einige Monate in Kufa im Irak. Die anderen Imame aus dem Hause des Propheten konnten keine islamische Regierung bilden, weil die politische und gesellschaftliche Lage dies nicht erlaubte und die Bevölkerung nicht die notwendige Bereitschaft mit sich brachte. Die Regierungszeit des Propheten Salawatullah alaih und Imam Alis, Friede sei mit ihm, war somit die einzige Gelegenheit, die islamische Gerechtigkeit in der Gesellschaft umzusetzen. Während wir letztes Mal über das gerechte Vorgehen des Propheten gesprochen haben, möchten wir uns diesmal dem Thema Gerechtigkeit und Vorgehen Imam Alis zuwenden. Wir sehen an der Vorgehensweise Imam Alis, dass für ihn die Gerechtigkeit nicht nur reine Theorie war. Er hat sie in der Gesellschaft in die Praxis umgesetzt. Aus seiner Sicht ist jene Gesellschaft korrekt, in der die Gerechtigkeit optimal zur Geltung kommt. In seinen Augen muss die Gerechtigkeit als erstes im Menschen selber herrschen. Das heißt, der Mensch soll sein Ich zur Gerechtigkeit erziehen. Es ist also reine Illusion, Gerechtigkeit zu erwarten, wenn der Schößling des Glaubens, der Ethik, der Gottesehrfurcht und Gottesfürchtigkeit noch nicht im Menschen selber entfaltet wurde. Gemäß der Denkschule der Ahlul Bayt, dem Hause des Propheten, müssen Menschen, bevor sie die Verwaltung von Angelegenheiten der Allgemeinheit in die Hand nehmen, zur Gerechtigkeit erzogen werden. Dann erst besteht die Hoffnung auf Herstellung der Gerechtigkeit in der Gesellschaft. Imam Ali hat in einer Ansprache, die als Predigt Haman bekannt wurde, es ist die 193. Predigt im Nahjul Balagha, gesagt, dass ein Gottesfürchtiger sich nicht zu einer unangemessenen Reaktion verleiten lässt, wenn jemand ihm Schlechtes antut, und dass er auch nicht wegen der Freundschaft zu jemandem bereit ist, gegen ein Recht zu verstoßen. Imam Ali, Friede sei mit ihm, will damit sagen, dass die Gottesfürchtigkeit den Menschen veranlasst, immer aufgrund der Gerechtigkeit und Rechtschaffenheit zu handeln. Der iranische Denker und Märtyrer Mu'tahari schreibt über den Standpunkt Imam Alis zur Gerechtigkeit wie folgt: In den Augen Imam Alis ist jener Grundsatz, der das Gleichgewicht in der Gesellschaft bewahrt und alle zufriedenstellt und der Gesellschaft Sicherheit und Heil schenkt, der Grundsatz der Gerechtigkeit. Umgekehrt können Unrecht, Benachteiligung und Gewaltschaft von Natur aus noch nicht einmal dem, der sie verübt, Ruhe und Zufriedenheit bescheren. zu den Merkmalen der Regierung von Imam Ali, Friede sei mit ihm, gehört, dass er öfters wegen des Allgemeinwohls auf eigene persönliche Rechte verzichtet hat. Ihm war es nicht untersagt, gut zu essen oder sich gut zu kleiden oder wegen der großen Verantwortung, die er als Vorsteher der Gesellschaft trug, ein Gehalt für sich aus der Volkskasse zu entnehmen. Das wäre nicht ungerecht gewesen. Aber er nahm nichts von der Volkskasse, Baitul Mal, für sich, sondern hat sogar die Ernte der Plantagen, die er selbst angelegt hat, an die Bedürftigen verschenkt. In seinem Brief 45 im Nahjul Balagha schreibt er an seinen Gouverneur in Basra: »Und wenn ich gewollt hätte, hätte ich diesem Weg folgen können zum Reinen dieses Honigs, das heißt weltliche Genüsse, zum Feinsten dieses Weizens und Geweben dieser Seide, aber niemals werden mich meine Leidenschaften besiegen und meine Begierde mich dazu führen, dass ich köstliche Speisen auswähle. Denn vielleicht gibt es in Hijaz oder in Al-Yamama Menschen, die keine Hoffnung auf einen Fladen Brot haben und Sattheit nicht kennen. Oder soll ich mit einem vollen Bauch schlafen, während um mich herum hungrige Bräuche sind und Menschen mit durstiger Leber sind? Soll ich mich damit begnügen, dass man mich Befehlshaber der Gläubigen, Amir al-Mu'minin, nennt, während ich mit ihnen nicht die Unbill der Zeiten teile?« Die Gerechtigkeit ist für Imam Ali, Friede sei mit ihm, sehr wichtig gewesen. Als die Leute ihn beschworen, das Kalifat anzunehmen, hat er gesagt, dass er die Herrschaft nur annimmt, weil Gott die Wissenden zur Bekämpfung des Hungers der Unterdrückten verpflichtet habe. Imam Ali hat darauf bestanden, dass Eigentümer, die unrechtmäßig aus dem Volkseigentum entnommen worden waren, wieder zurückerstattet werden. Zu Beginn seines Kalifats verwies er bei Darlegung seiner Pläne und Richtlinien auf Güter, die einige unrechtmäßig beschlagnahmt hatten, und schwor in seiner Ansprache, 15 laut Nahjul Balagha: »Bei Gott, ich hole die Eigentümer wieder zurück, die zur Volkskasse gehören, selbst wenn sie an Frauen als Morgengabe vergeben wurden.« Imam Ali, Friede sei mit ihm, hat die Herstellung der Gerechtigkeit als das wichtigste Recht der Bevölkerung gegenüber den Herrschern bezeichnet und gesagt, dass die Erwiderung dieses Rechtes zur Freundschaft zwischen Volk und Herrschern führt. Im Brief 53, laut Nahjul Balagha, schreibt er an seinen Gouverneur Malik Ashtar: »Der Augentrost der islamisch rechtmäßigen Herrscher ist die Einführung von Gerechtigkeit in ihren Provinzen und die Äußerung der Liebe der Untertanen für sie, doch ihre Liebe zeigt sich nur mit der Unversehrtheit ihrer Herzen.« Der Brief Imam Alis an seinen Gouverneur Malik Ashtar in Ägypten zählt zu den exzellentesten historischen Dokumenten für eine gerechte und volksfreundliche Regierungsweise. Imam Ali hat in diesem Schreiben, welches ein Regierungsauftrag war, seine weisen Standpunkte über die Gerechtigkeit, die Mäßigung und das gute Verhalten zur Bevölkerung und die Gleichstellung aller dargelegt. Zu der Zeit, als Imam Ali die hohe Position des Vorstehers der Muslime innehatte, fand er sich zur Lösung eines Streites mit einem Christen, der ein Bürger wie die anderen war, vor dem Gericht ein. Der Richter führte respektvoll den Namen des Imams zusammen mit seinem Titel an, aber den Christen behandelte er nicht mit dem gleichen Respekt. Darüber wurde Imam Ali, Friede sei mit ihm, verstimmt, und er fragte den Richter, warum er bei Nennung der Namen Unterschiede mache und nicht gerecht sei. Imam Ali hat in seinem Regierungsauftrag, Brief 53, seinem Gouverneur in Ägypten, Malik Ashtar, empfohlen, dass er mit dem Volke freundlich und milde umgeht. Er empfahl ihm, immer das Respekt der Gleichheit zu beachten, selbst beim Grüßen oder Anblicken der anderen und bei Gesten. Er solle immer gerecht sein, damit sich die Reichen keine Hoffnung machen, dass er sie bevorzugt und ein Unrecht ihnen zuliebe begeht, und die Geschwächten nicht die Hoffnung auf seine Gerechtigkeit verlieren. Als sein erblindeter Bruder Aqil Ali um einen größeren Anteil aus der Volkskasse bat, lehnte Ali dies ab. Nach jedem Sieg über Feinde ließ er die erworbenen Güter gerecht verteilen, und als ihn der Gouverneur von Medina um einen größeren Anteil für die Bürger von Medina aus der Staatskasse bat, um diese davon abzuhalten, dass sie sich dem Heer von Scham, dem damaligen Syrien, anschließen, sagte er gemäß nach Jul Balagh, 126. Predigt: Befiehlt ihr mir, dass ich Hilfe suche, indem ich diejenigen unterdrücke, über die ich als Sachwalter eingesetzt wurde? Bei Allah, ich werde mich dem nicht nähern, solange die Zeit läuft und solange ein Stern den anderen verfolgt. Selbst wenn es mein eigenes Geld wäre, hätte ich es unter ihnen zu gleichen Teilen aufgeteilt, und wie erst, wenn es das Geld Allahs ist. Nein, es ist wahrhaftig Vergeudung und Verschwendung, jemandem Geld zu geben, ohne dass er darauf ein Recht hat. Auch noch in den letzten Stunden seines Lebens blieb der Ruf Imam Alis nach Gerechtigkeit nicht stumm. Er empfahl seinen Kindern und zugleich allen Menschen: Seid Feind des Unterdrückers und Helfer des Unterdrückten. Dieser Rat ist wie ein ewiges Gesetz, zu dem alle Menschen herbeigerufen werden. Wenn sich alle Menschen erheben, um die Unterdrückung zu beseitigen und die Gerechtigkeit zu unterstützen, werden die Grundlagen des Unrechts auf der Welt zusammenstürzen.
Verehrte Damen und Herren, nun geht es weiter mit einem Musikstück unter dem Namen Hessische Kuftan mit der ungefähren Übersetzung Das Gefühl des Erblühens von Aliye Tafrishi. Viel Spaß!
باز تو دلا قرار میاد یه پرنده توی آسمون داره پر میزنه، لحظه ها تازه میشن، پرستو با بهار میاد. منتظر بودیم دل ابرای روزی با بشه، حالا گوش کنیم داره بارون تو سبززار میاد، حالا گوش کنیم داره بارون تو سبززار میاد. بهار میاد، بهار از راه میرسه، شکوفه ها به بار میاد. تو نگاه غنچه ها شکفتن و حس میکنیم، انتظار تموم میشه، باز تو دلا قرار میاد، باز تو دلا قرار میاد، باز تو دلا قرار میاد، باز تو دلا قرار میاد.
Liebe Zuhörer, nun hören Sie unseren Sonderbeitrag Die Zeit, Gelegenheiten, die nicht zurückkehren. Gute Unterhaltung.
Niemandem bleibt verborgen, dass Zeit ein wertvolles Kapital ist. Insbesondere in unserem heutigen Zeitalter ist die Nutzung der Zeit für den Menschen doppelt so wichtig geworden. In einem Sprichwort heißt es, Zeit ist Gold. Aber einige sagen, Zeit ist kein Gold, denn Gold kann man kaufen. Aber Zeit kann man nicht kaufen, sondern sie ist wie ein Fluss, der ständig weiterfließt und niemals stehen bleibt. Imam Ali alaihi salam hat über den Wert der Zeit gesagt, O Mensch, achte darauf, du bist es, der vorbei und zu Ende geht und nicht die Zeit. In Wahrheit hat der Mensch zwei Möglichkeiten vor sich. Entweder, dass er selber Ereignisse in seinem Leben herbeiführt oder dass er die Ereignisse nur als Außenstehender beobachtet und selber keinen Einfluss auf das Leben nimmt. Natürlich möchte jeder zu der ersten Gruppe gehören, das heißt selber die Ereignisse in seinem Leben herbeiführen. Tatsächlich lässt sich dies in gewissem Maße durch Planung und richtige Verwaltung der Zeit erreichen. Ein Leben aufgrund von Planung verleiht dem Menschen die Möglichkeit, es zu verwalten. Durch Planung werden das private und das soziale Leben gezielter. Wenn aber das Leben des Menschen kein Ziel hat, verschwendet man in Wahrheit seine kostbare Zeit für Dinge, die vielleicht keinerlei Wirkung auf die Zukunft haben. Der Islam lädt zur richtigen Nutzung der Zeit ein. Die Zeit ist aus seiner Sicht kostbar und heilig. Imam Muhammad Baqir alaihi salam, ein Nachkomme des Propheten des Islams, sagt, Gott verabscheuet niemanden, der seine Zeit vergeudet. Im Islam erfolgen viele gute Ratschläge für die Jugend und es wird empfohlen, die Gelegenheiten, die sich in dieser Zeit bieten, nicht aus der Hand zu geben. Die Jugend ist eine Zeit, in der sich der Mensch mit großer Energie für das weltliche und jenseitige Wohl anstrengen kann. Viele Menschen werden alt und schwach, ohne dass ihr Leben Früchte getragen hätte, und dann bereuen sie die Gelegenheiten, die sie in der Jugend aus der Hand gegeben haben. Das Revolutionsoberhaupt Ayatollah Khomeini sagt über die Nutzung der Jugend: »Ich kann den lieben Jugendlichen und Heranwachsenden nur empfehlen, dass sie die Zeit, die Gegenwart, optimal nutzen. Als beste Beschäftigungen in der Jugend nennt er das Lernen, die Läuterung der Seele und Sport.« Das Revolutionsoberhaupt betrachtet auch die Nutzung von kurzen Gelegenheiten als sehr wirksam und berichtet, er habe kurze Gelegenheiten von 10 bis 20 Minuten zum Beispiel im Bus genutzt, um mehrbändige Werke zu lesen. Wie sollen wir unsere Zeit nun am besten nutzen? Der beste Weg zur Vermeidung von Zeitverschwendung führt über die Planung. Erfolgreiche Menschen verraten, dass sie durch Planung weitergekommen sind. Über Planung gibt es zahlreiche Bücher und Artikel. Zeitmanagement bedeutet im Grunde nicht die Zeit, sondern sich selber verwalten. Denn die Zeit ist ja gar nicht in den Griff zu bekommen und geht weiter. Das Leben des Menschen aber hat seine Grenzen, also muss er es richtig durch Planung managen. Dazu braucht er eine gewisse Erfahrung. Nun einige Beispiele für eine wirksame Planung. Der wichtigste Punkt für eine Planung besteht darin, dass man ein konkretes Ziel vor Augen hat. Also muss man sich erst seine verschiedenen Ziele klar machen und sie nach Vorrangigkeit ordnen. Unter den Zielen soll man sich die langfristigen und mittelfristigen Ziele heraussuchen und sie anstreben. Die Ziele, die man sich vornimmt, sollten aber erreichbar und real sein. Dennoch dürfen sie durchaus ideal und hochgesteckt sein, damit man angespornt wird, sich anzustrengen. Ein Mensch, der Ziele hat, konzentriert sich auf einen bestimmten Weg und verschwendet also seine Zeit nicht für weit verstreute sinnlose Angelegenheiten. Ein weiterer wichtiger Punkt der Planung ist der Verzicht auf Wiederholung von Maßnahmen und eine zeitliche Einschränkung für Schritte. Wer plant, muss darauf achten, wie viel Zeit er für jede Arbeit braucht. So wird seine Planung realistischer. Auch ist dabei wichtig, dass man rechtzeitig und richtig die Faktoren erkennt, die zur Zeitvergeudung führen. Es gibt viele Gründe für Zeitvergeudung. Manchmal sind wir selber daran schuld und nutzen unsere Zeit nicht richtig, und manchmal sind die anderen daran schuld. Imam Qasim alaihi salam hat für eine 24-Stunden-Planung wie folgt gesagt: Versucht, eure Zeit in 4 Abschnitte aufzuteilen. Einen Abschnitt bestimmt für das Beten zu Gott, einen anderen für Arbeit und die Bemühung um Unterhalt und Einkommen. Den 3. Abschnitt verwendet für soziale Beziehungen und Gespräche mit Freunden und Personen, in die ihr vertraut und die euch eure Fehler nennen, damit ihr euch verbessert und die euch in Wahrheit aufrichtig gerne haben. Den 4. Teil bestimmt für den Genuss von materiellen und immateriellen Dingen, die euch erlaubt sind. Durch diesen 4. Abschnitt wird es euch möglich, euch auch um die 3 anderen zu kümmern. Die Beachtung von religiösen Angelegenheiten in unserer Planung und die Festlegung von Gelegenheiten im Laufe des Tages für das pünktliche Gebet und das Lesen im Koran sind Dinge, die den Geist des Menschen höhere Stufen erreichen lassen und die Planung perfekter machen. In einer Überlieferung von Imam Hassan alaihi salam steht, dass er gesagt hat: Strenge dich für dein weltliches Leben auf eine Weise an, als würdest du immer leben, und bemühe dich für das Jenseits so sehr, als ob du schon morgen die Welt verlassen müsstest.
Bei der Planung müssen wir also sowohl auf das weltliche als auch auf das ewige Leben achten. Wir haben von Imam Hassan Askari auch folgendes Hadith vorliegen. Nicht, dass du deine Zeit übermäßig für das weltliche Leben verwendest, so dass du die Gelegenheit des Jenseits versäumst. Was die Nutzung von Gelegenheiten und der Zeit, die dir zur Verfügung steht, betrifft, so verwende sie bestens für die Erreichung eines erlaubten täglichen Brotes und die Erfüllung der Pflichtgebote und verknüpfe beide. Einige Zeitpunkte sind aus der Sicht des Islams bedeutender als andere, zum Beispiel die Gebetszeit. Während der Gebetszeit kann der Mensch etwas für seine spirituelle Weiterentwicklung tun. Auch die Zeit im Monat Ramadan, dem Fastenmonat, ist eine besondere Zeit, die dem Menschen zur Verfügung steht, und jeder Augenblick in diesem Monat ist angefüllt mit göttlichen Segnungen. Wie aus einer Ansprache des Propheten vor dem Monat Ramadan hervorgeht, ist die Fastenzeit so wertvoll, dass sogar der Schlaf des Fastens nicht als Zeitverschwendung gilt, sondern belohnt wird. Und in der kurzen Zeit, in der der Fastende nur einen Koranvers verliest, verdient er sich den Lohn für die vollständige Lesung des Korans zu einer anderen Zeit.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, für heute sind wir nun am Ende unseres Programms angekommen. Über eine Kontaktaufnahme Ihrerseits würden wir uns freuen. Dazu stehen Ihnen unsere Mailadresse german@pastoday.com und unsere Postanschrift in Berlin zur Verfügung. Alles Gute und bis morgen. Thank you.
Thank you.